Hey America? Klaus Brinkbäumer und Rieke Havertz erklären die USA.
Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Alle zwei Wochen reden wir hier über alles, was zwischen Berlin und New York, zwischen München und San Francisco wichtig ist. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit-Online-Autor mit momentanem Wohnsitz New York City.
Und ich bin Rieke Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online und beruflich immer wieder in den USA unterwegs. Schon in unserer letzten Folge haben wir über die Corona-Krise gesprochen und uns da noch von Studio zu Homeoffice zugeschaltet. Heute bin ich auch nicht mehr im Studio bei Zeit Online, sondern bei mir zu Hause. Und der Aussichtenvergleich, den wir sonst hier immer machen, der tritt gerade ein bisschen in den Hintergrund, denn die Zeiten sind einfach so verrückt, dass ich jetzt gar nicht Klaus erzählen möchte, dass ich endlich mal nicht gegen eine Studiowand gucke, sondern so halb in einen Innenhof. Denn auch in dieser Folge wollen und müssen wir über diese Pandemie reden, über New York, über Berlin, aber auch darüber, wie diese Krise nicht nur Amerika, sondern uns alle verändern könnte. Klaus, wie geht's dir denn in New York?
Ja, zunächst einmal traurig. Ich gucke jetzt, während ich antworte, aus dem Fenster und sehe ganz, ganz einsam da unten Polizeiwagen über die Houston Street fahren. Keine Menschen, keine Fußgänger, keine Autos, keine anderen Autos jetzt jenseits von eben jenen Polizeiwagen. New York ist trist, ist furchtbar traurig, ist still, ist verletzt und verwundet, so kann man es, glaube ich, sagen. Und schlicht nicht die Stadt, die wir alle, hoffe ich, wenn ich die Zuhörerinnen und Zuhörer da einschließen darf, jedenfalls wir alle, die wir diese Stadt so mögen, kennen. New York ist tatsächlich Krisengebiet. Und das hätte ich auch nie für möglich gehalten, dass ich mal, wenn ich aus New York berichte, Krisengebietsberichterstatter sein würde. Aber so ist das im Moment. Es ist auch schlicht rührend, wenn man hier aus dem Fenster guckt. Also ganz ernsthaft sentimental werde ich abends um 19 Uhr, wenn hier in sämtlichen Nachbarhäusern die Menschen hinter den Fenstern stehen oder auf den Balkonen stehen und den Medizinern, den Ärzten, den Pflegern danken. Da wird geklatscht und ganz Manhattan klatscht. Und um 21 Uhr gibt es eine Lichtershow im Empire State Building, das ja wie die letzte Fackel New Yorks leuchtet. Und dann kann man dazu online oder über Radio diesen wunderbaren Song The Empire State of Mind hören. Eine dieser der großen New York-Hymnen. Es ist traurig, wenn ich mit Freunden rede. Mein bester Freund ist Arzt. Ich glaube, wir haben über den auch schon gesprochen in den vergangenen Wochen. Er erzählte, dass in seiner Klinik zwei seiner Kollegen gestorben seien. Jetzt in der vergangenen Woche. Sie könnten nicht beerdigt werden. Two bodies in an ice cream truck, schreibt er, was eine wirklich beängstigende Vorstellung ist. Und was für ein Bild, ja. Da so ist New York eben auch. Es fühlt sich bedrohlich an. Es kommt einem natürlich nahe, wenn man hier mittendrin ist. Das lässt sich gar nicht anders sagen. Wenn du die Frage jetzt auf mich bezogen hast, ich bin gesund, meine Familie ist gesund, natürlich in Sorge, natürlich vorsichtig. Aber wir passen so gut auf, wie wir nur können. Und das gilt für alle Menschen in meinem Umfeld hier. Aber Gemütszustand betrübt. Wie ist es in Berlin?
Ich muss sofort einmal nachfragen, was heißt das, so gut aufpassen wie geht? Was bedeutet das ganz akut gerade in New York? Man kann sich das ja kaum vorstellen, dass diese Stadt, die klischeemäßig niemals schläft, aber so habe ich natürlich auch New York in Erinnerung und ich war wahnsinnig oft da und dass es einfach nie Ruhe ist und dass man eigentlich gar nicht aufpassen kann, so richtig sich nicht mit irgendwem anders zu begegnen, näher auf der Straße zu haben. Also was heißt konkret bei dir gerade aufpassen? Weil ich glaube, das heißt nochmal was anderes als hier in Berlin.
Ja, ja und nein, glaube ich. Also bestimmt, einige Dinge sind natürlich identisch oder sind ähnlich und andere Dinge sind dann auch wieder sehr New York bezogen. Wir haben ja in der vergangenen Folge vor zwei Wochen schon über den Tauschhandel gesprochen, den Menschen eingehen, die nach New York ziehen. Jener Tauschhandel, um das nochmal ganz kurz zu wiederholen, dass man hier so wenig privaten Raum hat, also dass sich privat so einschränkt und dafür den aufregendsten öffentlichen Raum bekommt, den es auf dieser Welt gibt, nämlich Central Park, Metropolitan Opera, Yankee Stadium, Broadway, den öffentlichen Raum New Yorks. Dieser öffentliche Raum ist tot, der ist weg. Die Menschen sind zurückgezogen in ihren Wohnungen und diese Wohnungen sind eng in Manhattan, wo ich lebe. Sind es Hochhäuser? Wir leben, das habe ich auch schon mal erzählt, vor zwei Wochen im 30. Stock hier. Aufpassen bedeutet also im Fahrstuhl tatsächlich nicht ungeschützt auf die Erdgeschosstaste zu drücken. Unten, wenn man an dieser einen Wand, wo sämtliche Briefkästen ganz eng nebeneinander sind, steht, aufzupassen, nicht irgendjemandem nahe zu kommen. Wenn wir mal kurze Spaziergänge machen, die sehr eingeschränkt sind, keinem Menschen nahe zu kommen, also um jeden, der einem entgegenkommt, einen großen Bogen zu schlagen, das ist mir fremd. Und was Schönes ist, dass sich hier in New York die Menschen dann so ganz fröhliche, aufmunternde Blicke zuwerfen. Es sind keine aggressiven Blicke, da kommt jetzt der nächste Feind, ja, sondern die Menschen lächeln einander zu. Es gibt immer nette Kommentare, wenn ich meinen kleinen Sohn im Tragegurt durch die Gegend trage, damit er nicht irgendwelche Dinge anfasst. Dann schwärmen Menschen, die mir entgegenkommen, von den schönen blauen Augen meines Sohnes. Also die Atmosphäre bleibt New Yorkerisch zugewandt. Aber Vorsicht heißt wirklich permanente Vorsicht. Also und wir teilen hier einen Waschraum. Sämtliche Bewohner dieses Hauses teilen einen Waschraum. Also nach ausgewählten Zeiten und so kurz wie nur eben möglich diesen Waschraum zu betreten, nichts anzufassen dort unten, mit Handschuhen reinzugehen. Und dann Vorsicht auch nie außer Acht zu lassen. Wirklich, also nicht den einen Fehler zu machen, der die Krankheit bedeuten könnte. Und natürlich kann es trotzdem passieren. Das wissen wir alle, ja, wie ansteckend dieses Virus ist. Hat nun wirklich jeder gelernt inzwischen. Was wichtig ist, glaube ich, ich komme so ins Erzählen, ich will nicht endlos reden hier.
Ich unterbreche dich schon bei gegebenem Anlass. Nein, aber erzähl weiter, das interessiert uns ja alle sehr, wie es wirklich in New York aussieht.
Man muss unterscheiden, wie in jedem Krisengebiet, muss man auch in New York sehr genau hingucken. Natürlich raten oder wünscht sich meine Familie in Deutschland, dass wir so schnell wie möglich nach Deutschland zurückkehren. Mit genau hingucken meine ich aber, wo sind Menschen hier? In New York gibt es 5 sogenannte Boroughs, das sind Stadtteile oder Bezirke und die unterscheiden sich wiederum. Ja, New York, da habe ich übrigens letzte Woche oder vor zwei Wochen einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe von 9,5 Millionen Einwohnern gesprochen, es sind 8,55, also gerundet 8,6 Millionen Einwohner. Ich wollte das ganz kurz korrigieren. New York unterscheidet sich in 5 Stadtteile. Und die wirklich richtig scharf betroffenen Stadtteile, woher diese extremen Zahlen rühren, sind die Bronx und Queens. Das sind Stadtteile, wo es noch mal enger ist als in Brooklyn oder Manhattan oder Staten Island. Das ist der kleinste Stadtteil. Staten Island hat nur 468.000 Einwohner. Queens und die Bronx sind, was den sozialen Standard angeht, noch mal enger. Die Wohnungen sind kleiner, die Häuser sind nicht so gepflegt. Das hat alles mit Geld zu tun natürlich, wie in Manhattan. Wir haben hier einen Doorman, also jemanden, der unten das Haus bewacht. Und es gibt Personal von der Hausverwaltung, das angewiesen ist, permanent die Fahrstühle zu reinigen und die Briefkästen zu putzen, zu desinfizieren. Ne? Und das passiert in Häusern in der Bronx nicht. Und die Ansteckungsraten dort sind ganz andere. Also Krisengebiet, so kenne ich das ehrlich gesagt vom Irak oder aus Afghanistan oder so. Krisengebiet ist nicht gleich Krisengebiet. Es geht sehr darum, wo man ist. Und hier im Süden Manhattans ist es vergleichsweise sicher verglichen mit der Bronx. Ja? Aber die Zahlen, die New York erlebt, sind fürchterlich hoch und die Prognosen sind fürchterlich trist.
Damit sind wir im Grunde auch schon mittendrin, weil New York ist natürlich gerade auch politisch großes Thema, weil es ist die Stadt, in der es so schlimm ist, wie du gerade geschildert hast. Und New York hat aber auch so einen kleinen oder vielleicht auch etwas größeren politischen Star hervorgebracht, nämlich den Gouverneur. Und der ist in diesen Tagen ja fast so viel in den Medien wie Donald Trump, kann man sagen.
Ja, ein Gegenspieler, der eines geschafft hat, worauf Trump wirklich neidisch ist. Andrew Cuomo heißt der Mann, so ein italienischer Einwanderer, ein italienischer Name. Cuomo hat mit den täglichen Pressekonferenzen angefangen. Er war schneller als Trump. Cuomo macht das immer morgens gegen 11 Uhr, 11.30 Uhr und macht das exzellent, weil prägnant, mitfühlend. Er spricht die Bevölkerung sehr warmherzig und sehr präzise an. Er informiert sie eloquent und behält, wenn man es richtig einschätzen kann, kein Wissen zurück. Er ist auch hart, weil er die Prognosen so ausspricht, wie er die Daten eben selber bekommen hat. Er ist aber auch anders als Trump wissenschaftsgläubig. Also er glaubt den Statistiken und Voraussagen. Cuomo wirkt wie ein entschlossener Gouverneur. Es gibt eine Menge Leute bei den Demokraten, die sagen, warum ist der eigentlich nicht unser Präsidentschaftskandidat?
Für die Präsidentschaftskandidatur ist es jetzt ja ein bisschen zu spät. Wir werden natürlich später auch noch mal kurz über Bernie Sanders und Joe Biden sprechen. Vielleicht machen wir jetzt einmal kurz den Schwenk tatsächlich zurück. Du hattest mich eingangs gefragt, wie es in Berlin ist und hattest gesagt, vieles ist vergleichbar. Man muss aber tatsächlich sagen, du sprichst von New York als Krisengebiet und das ist sicherlich auch richtig. Das ist Berlin eindeutig nicht. Also es gibt ja schon Unterschiede. Also die Dramatik, die sich gerade in den USA entwickelt, ist schon nochmal eine andere als hier. Also zum Vergleich mal zu New York. In Berlin gibt es derzeit, also in diesem Moment, in dem wir hier sprechen, mehr als 2500 bestätigte Fälle in Berlin, für Berlin. Das ist nicht wenig, aber das ist natürlich im Vergleich zu New York überhaupt nicht mit so einer Dramatik zu vergleichen. Und ich persönlich habe so ein ganz komisches Mal in der Blase und mal nicht in der Blase. Also es gibt Momente, da vergesse ich total, dass diese Ausnahmesituation gerade ist, wenn ich einfach rausgehe, vor die Tür gehe. Bei mir direkt hier ist der Kanal in Kreuzberg, wo natürlich, wenn das Wetter gut ist, sehr, sehr viele Leute noch draußen sind. Es ist ja auch richtig, hier darf man ja auch noch raus und soll ja eigentlich auch an die Luft. Aber da ist auch so eine große Unbeschwertheit, dass ich da für einen Moment total vergessen kann, was gerade passiert. Und dann kommt es halt immer mal wieder mit so einer vollen Wucht, wenn ich weiß, ich kann keine Pläne machen und ich fahre nicht zur Arbeit, sondern ich bewege mich eigentlich 90% wirklich in meinen vier Wänden und dann trifft es einen wieder so. Und das, finde ich, ist eine interessante Ambivalenz, die wahrscheinlich auch jeder von sich kennt, wenn man nicht so wie du jetzt in New York ist, wo es einen wirklich schon, wenn man auf den Fahrstuhlknopf drückt, irgendwie trifft. Aber natürlich denke ich auch schon, wenn ich den Müll runterbringe, welche Türklinke fasse ich jetzt an und welche fasse ich nicht an, weil natürlich ich hier auch in einer Hausgemeinschaft lebe und nicht in einem freistehenden Einfamilienhaus in Zehlendorf bin. Und das, finde ich, ist das Interessante. Und in dieser Woche hat das Robert-Koch-Institut hier in Deutschland gesagt, 90% wissen, dass sie zu Hause bleiben sollen, aber lediglich 77% tun es. Das heißt, da kam schon noch mal so eine etwas verschärfte Rhetorik rein. Und die Frage, die wir uns ja gestellt haben, was anders ist im Vergleich zu den USA, ich glaube, da muss man schon auch noch mal auf die Politik gucken. Und wir haben hier schon sehr viel Donald Trump eingespielt. Jetzt werde ich einmal Premiere, eine deutsche Stimme einspielen und wir hören mal ganz kurz Angela Merkel zu.
Ich verstehe, dass manche jetzt schon ungeduldig fragen, wie lange das noch gehen soll, dass sie sich Sorgen um unsere Wirtschaft im Ganzen oder auch um den eigenen Arbeitsplatz. Dies war auch eine Woche, in der die verschiedenen Akteure unserer Demokratie, die Bundesregierung, der Bundestag und der Bundesrat, genau auf diese Sorgen eingegangen sind. So schnell wie noch nie und mit so viel Geld wie noch nie hat die Politik Maßnahmen ergriffen, die Sicherheit und Halt geben sollen. Für kleine Betriebe, große Konzerne, für Mieter, für Eltern, Kurzarbeiter, für die Krankenhäuser. Ich denke, ich kann sagen, wir mobilisieren, was wir können, um unserem ganzen Land in dieser unsicheren Zeit Sicherheit zu geben. Niemand kann heute mit gutem Gewissen sagen, er wisse, wie lange diese schwere Zeit anhält. Ich muss Sie bitten, seien Sie geduldig.
Das war Angela Merkel in ihrem wöchentlichen Podcast, den sie immer einspielt. Und diesen hat sie tatsächlich noch am Telefon aufgenommen, weil sie war ja auch in häuslicher Quarantäne, weil sie Kontakt zu einem Arzt hatte, der infiziert war. Und ich glaube, unabhängig davon, ob man politisch mit Merkel übereinstimmt, gibt es viele hier in Deutschland, die von ihr ein Gefühl von Sicherheit bekommen. Und laut einer aktuellen Umfrage vertrauen auch 45% der Deutschen vor allem in dieser Krise erst einmal auf den Bund, also auf den Staat, nicht unbedingt auf das Bundesland, in dem sie leben. Und es glauben auch mehr als 60%, dass die Behörden es hier in Deutschland im Griff haben und dass das Gesundheitssystem in Deutschland im internationalen Vergleich extrem gut ist. Und Experten hier gibt es viele, die sagen, wir können das schaffen, Infizierte schnell zu behandeln, wenn wir es schaffen, diesen Ausbruch zu verlangsamen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Unterschied. Du hast gerade gesagt, auch Cuomo in New York ist ein Wissenschaftsgläubiger und Merkel ist das ja auch, sie ist selbst Physikerin. Und das ist aber ja Trump nicht, wobei es ja einen Menschen gibt, dem hört er gerade doch durchaus zu, was ja fast überraschend ist.
Ja, sein Doktor, Dr. Fauci, Anthony Fauci, ist ein Wissenschaftler, also Epidemiologe, der übrigens 79 Jahre alt ist, schon unter Reagan gedient hat, der es bisher schafft, von Trump einerseits ernst genommen zu werden, ihn andererseits sogar zu kritisieren und trotzdem noch im Amt zu sein. Ja, Trump hat es
Betonung
bisher,
auf noch.
Ja, vielleicht auch weiterhin schaffen wird. Ich glaube nicht, dass Trump es sich im Moment leisten kann, Fauci rauszuschmeißen. Und das weiß er. Ob Fauci wirklich langfristig in dieser Regierung oder im Umfeld dieser Regierung überleben wird, bezweifle auch ich. Aber vielleicht ist ja auch diese Regierung gar nicht so langfristig noch im Amt. Ja. Die Schwierigkeit dieser Rolle erschließt sich ganz schnell, weil Trump, wir hatten Cuomo vorhin schon angesprochen, täglich Pressekonferenzen macht. Trump macht sie am Abend gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr Ostküstenzeit, tritt er meistens im Briefing Room des Weißen Hauses und manchmal im Rose Garden auf der Rückseite des Weißen Hauses vor die Presse und Fauci steht meistens daneben und dann kann man so ganz feine Zuckungen beobachten, ja, die Augenbrauen oder die Hände betreffend und dann, also wenn Trump wieder sagt, dass Amerika, also wenn er so Dinge sagt, wie dass Amerika Ostern wieder eröffnet werden solle, dass die Wirtschaft Ostern wieder zu laufen habe, dann kann man Fauci, wenn man ihn ganz genau beobachtet, ansehen, wie absurd er das gerade wieder findet, aber er lacht nicht. Und er hat in einem Interview mit Science gesagt, na, ich kann ja nicht mich vor den Präsidenten werfen und ihn niederringen, was zweifellos richtig ist. Er korrigiert Trump dann ganz beiläufig später oder in einem Interview oder lässt ein bisschen Zeit vergehen und sagt dann so ganz, ja, wie gerade schon gesagt, beiläufig, was tatsächlich halt die Wahrheit ist, ne? Trump scheint das anstrengend zu finden. Es gibt erste Stimmen aus dem Weißen Haus, die sagen, der Doktor nehme sich ein bisschen zu ernst und das ist ein bisschen zu viel unterschwellige Kritik am Präsidenten. Dass Trump gelobt werden möchte von seinen Leuten, ist nun wirklich bekannt. Widerspruch hört der selten. Und Fauci traut sich, aber wie gerade schon gesagt, wird er gebraucht. Und in diesem Schwebezustand oder nennen wir es mal lieber Gleichgewicht, bewegt er sich im Moment sehr geschickt. Aber du hast gerade die Unterschiede zu Deutschland angesprochen. Was wirklich verheerend ist, ist, dass die USA es bisher nicht geschafft haben, sich über eine Wirklichkeit zu verständigen. Also sich darauf zu verlassen, unsere Wissenschaftler kennen die Daten, können so ähnlich wie die Epidemiologen der Charité oder des Robert-Koch-Instituts wirklich Statistik auswerten, können verlässliche Prognosen erstellen. Nein, in Amerika stehen all diese Dinge in Frage. Es wird nach wie vor extrem unterschiedlich auf dieses Land geblickt. Es gibt längst auch rechte Verschwörungstheorien gegen Fauci, der dem unterstellt wird, den Präsidenten stürzen zu wollen. Und das wird in den rechten Radiosendungen, Talk-Radio-Shows hochgespielt und verbreitet. Also immer, das hat man hier mit konspirativen Theorien zu tun, was die Wahrnehmung der Krise nach wie vor erschwert und was dazu führt, dass die Leute sehr unterschiedlich auf die Krise blicken. Und es ist erwiesen, dass das Publikum von Fox News Corona nicht so ernst nimmt wie die Leser der New York Times. Oder dass Wählerinnen und Wähler der Republikaner die Krise nicht so ernst nehmen wie Wähler der Demokraten. Und sich entsprechend verhalten und sich also nicht nach den Maßgaben richten. Es gab hier noch Partys im Mitte März, es gab Beerdigungen mit riesigem Publikum Mitte März. Hier in New York eine Party von Basketballern, wo ein Geburtstag gefeiert wurde, so aus der Streetball-Szene in New York, wo sich dann nahezu alle, die bei dieser Party waren, angesteckt haben. Die Party war am 14. März. Die Leute sind nicht so diszipliniert, wie ich das aus Deutschland höre und staunen dann darüber, warum in Deutschland vergleichsweise wenig Menschen sterben. Also dass die Infektionsraten hier höher sind, aber auch die Todesfälle so viel zahlreicher sind. Ist ein Drama, ja. Wir sind, wenn ich das noch kurz anfügen darf, wir sind bei Rekordzahlen, wenn wir über Amerika reden. Und deswegen ist auch der Begriff Krisengebiet so richtig. Die USA hatten am Dienstag dieser Woche 160.000 Fälle. Die Zahl der Todesfälle ist weit über 3.000, übersteigt also das Niveau Chinas. In New York gab es am Dienstag 1.200 Todesfälle. Wir sind natürlich auch jetzt schon wieder weiter. Allein 250 von Sonntag auf Montag, also die nur ein Tag, ich nehme jetzt nur 24 Stunden, ja, die Steigerungsraten sind enorm und das ist wirklich ein Drama hier.
Das ist ein absolutes Drama. Mich haben mehrere Sachen negativ beeindruckt, sage ich mal. Also in New York ist jetzt ja dieses Navy-Krankenhausschiff angekommen und angedockt. Also einfach, weil das Gesundheitssystem so überfordert ist, dass jetzt schon ein Schiff herhalten muss, um eben Patienten, die nicht infiziert sind, dort zu behandeln, damit die eigentlichen Krankenhäuser Platz für die Infizierten haben. Das ist natürlich erschreckend. Es gibt wahnsinnig viele Berichte von Bürgermeistern anderer Städte in den USA, zum Beispiel Lori Lightfoot, das ist die demokratische Bürgermeisterin in Chicago. Chicago bei weitem nicht so groß wie New York, ungefähr 3 Millionen, also ein bisschen vergleichbar mit Berlin, wo die Zahlen auch stark ansteigen und die jetzt kürzlich gesagt hat, sie guckt immer auf New York und nimmt es quasi so als Blaupause für das, was ihr droht und sie versucht, ihre Stadt vorzubereiten. Aber im Grunde genommen können die Städte sich gar nicht vorbereiten, weil in Chicago wird von 40.000 Infizierten ausgegangen, die behandelt werden müssen, also die in ein Krankenhaus müssen. Chicago hat nicht 40.000 Betten für Patienten, nur die Corona-Patienten sind. Und die Bürgermeister nicht nur in Chicago, sondern überall im Land beklagen, dass diese ganze Hilfe vom Bund, die Trump auch immer wieder verspricht, dass die gar nicht ankommt oder es wird was geschickt, was aber dann das völlig Falsche ist. Und insofern steht dieses ganze System irgendwie vor dem Kollaps und das macht einem natürlich von außen betrachtet sehr, sehr große Sorge. Und das, was aber dann natürlich noch dazu kommt, was du gerade angesprochen hast, diese unterschiedliche Wahrnehmung dieser Pandemie in den Medien. Ich habe versucht verstärkt jetzt Fox News zu gucken oder ich habe mir auch mal Stephen Bannon häufiger angehört, der ja einen Podcast hat. Steve Bannon war ja mal ein enger Berater von Trump, ist dann so ein bisschen vom Hof gejagt worden, aber einer der ganz großen rechten Verschwörungstheoretiker in den USA, der hat einen Podcast, den nennt er War Room Pandemic, in dem er im Grunde genommen jeden Tag auch einfach nur Verschwörungstheorien verbreitet, indem er permanent wiederholt, dass dieses Virus aus China sei, dass es Chinas Verantwortung sei, das China-Virus, also da wird dann auch noch direkt nochmal Politik gegen ein anderes Land gemacht und oder bei Fox News, also da sind nicht nur die Sean Hannitys dieser Welt, von denen wir im Grunde genommen erwarten, dass sie, wenn Trump sagt, die Krise ist nicht so schlimm, sagen, die Krise ist nicht so schlimm und wenn Trump sagt, oh, jetzt haben wir doch eine Krise, sagt, aber er ist der beste Krisenmanager, den wir uns wünschen können. Da gibt es aber auch so nette Damen wie Diamond and Silk, die sind Videobloggerinnen aus dem Süden der USA und die behaupten in ihrer Show, und die läuft eben bei Fox News, sie behaupten, dass diese Todeszahlen steigen würden, um Trump schlecht aussehen zu lassen. Also solche Dinge werden da einfach verbreitet. Es werden leere Krankenhausparkplätze abgefilmt, um das als Beleg zu nehmen dafür, dass es doch alles gar nicht so schlimm ist. Und ich glaube, das macht es für Amerika so gefährlich und das sieht man hier in Deutschland nicht. Es gibt hier auch durchaus eine Debatte darüber, wie Medien mit dem Thema umgehen. Es gibt natürlich auch hier Verschwörungstheoretiker, aber in keinerlei Weise in so einem Ausmaß, wie das in Amerika der Fall ist. Und die Frage ist natürlich auch, wie wollen dann die Demokraten damit umgehen? Weil natürlich viele betroffene Regionen in den USA sind auch demokratische Regionen, demokratische Hochburgen. Was machen die Staaten im Vergleich zum Bund? Das ist ja auch ein Spannungsfeld. Das haben wir hier auch so ein bisschen. Was macht der Bund und was machen die eigenen Bundesländer? Aber es gibt wöchentliche Beratungen zwischen eben allen Gremien und da hat man das Gefühl, es ist so sehr deutsch, wird das sehr strukturiert angegangen. Markus Söder in Bayern macht dann manchmal irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding, aber alles noch im Rahmen. Auch das ist in Amerika ja durchaus ganz anders. Da werden dann Helden geboren, so wie der New Yorker Gouverneur. Und das ist ja, spitzt sich viel mehr zu auf diesen Kampf Trump gegen die Gouverneure. Wer hat denn da eigentlich gerade wie viel Macht?
Würdest du sagen, eine Gegenfrage noch schnell, würdest du sagen, dass es in Deutschland eine Einigkeit über A, Erkenntnisse und B, dann auch gesellschaftliche Strategie gäbe?
Interessante Frage. Ich glaube, dass es an sich eine Einigkeit darüber gibt, dass die Fakten im Zentrum stehen. Also die Wissenschaftler wie Christian Drosten etc., die werden gehört. Man hat, glaube ich, großes Vertrauen in den Bund und auch darin, dass gut kommuniziert wird. Aber es gibt hier schon auch eine Debatte, die ich sehr, sehr wichtig finde bei allem, was an Vorsicht geboten ist. Und zwar hat darüber, was diese Einschränkungen nicht nur wirtschaftlich bedeuten, sondern eben auch für die Gesellschaft und für den Rechtsstaat. Und mein Kollege Kai Biermann, der hat dazu einen sehr, sehr lesenswerten Text auf Zeit Online geschrieben. Der Rechtsstaat leidet unter Corona. Und er hat darin beschrieben, wie schwierig es ist, diese Verordnungen durchzusetzen. Und schreibt dann, doch wie macht man einen Einkauf von Waschmittel glaubhaft? Wie einen Besuch der Arbeitsstelle? Wie die Tatsache, dass man zu einer Prüfung muss? Und diese Debatte haben wir gerade auch. Und natürlich gibt es auch hier in der Politik eine Debatte darüber, wann müssen diese Maßnahmen wieder zurückgefahren werden? Und nicht nur unter dem wirtschaftlichen Aspekt, über den wir sicherlich später auch noch sprechen, sondern eben auch unter diesen Fragen mit, was macht das mit einer Gesellschaft? Nur ich ganz persönlich habe die Hoffnung, dass im weiteren Verlauf in Deutschland alle diese Fragen mit einbezogen werden, wenn über das weitere Vorgehen entschieden wird. Und ich glaube, das ist in Amerika dann doch anders.
Aus der Ferne auf Deutschland blickend, in der Gefahr, mich natürlich irren zu können, da würde ich sagen, dass es jedenfalls so wirkt, als habe sich Deutschland verständigt, erstmal auf die Erkenntnis, ja, was ist das Problem, mit dem wir es da zu tun haben, dann auf eine Strategie und als habe Deutschland auch die Disziplin, also die Gesellschaft und natürlich die politische Welt in Berlin, die Disziplin, das zumindest so lange durchzuhalten, bis die verabredete Strategie wirken kann. Natürlich, das gehört in jeder freien und gesunden Gesellschaft dazu, wird darüber diskutiert, was ist der richtige Zeitpunkt, wie extrem muss diese Strategie durchgehalten werden. Das ist nun mal, also das gehört zu einer liberalen Demokratie, dass diese Diskussion geführt wird. In den USA, um dahin wieder zurückzukommen, was ja unser Thema ist hier, fehlen die Grundlagen. Das Verständnis darüber, was das Problem ist, hat von Anfang an gefehlt. Trump hat zu Beginn gesagt, dass das Problem gar nicht existiere. Er hat von 15 Infizierten gesprochen. Die Zahl wolle er auch nicht steigern, weshalb er die Menschen auf Kreuzfahrtschiffen, die vor San Francisco lagen, nicht mitzählen wollte. Und bald sei die Zahl wieder bei null. Das ist etwas mehr als 8 Wochen her, ja. Dann ist die Zahl so rasant gestiegen, wie wir es vorhin schon beschrieben haben. Und schon heute wird über die, wenn wir es mal groß Geschichtsschreibung nennen wollen, also über die Deutung dieser vergangenen 8 bis 10 Wochen massiv gestritten, so wie das in Amerika in den letzten Jahren immer war. Ja, die Regierung sagt, nein, sie habe sich nie geirrt. Viele Medien wollen natürlich der Regierung nachweisen, Entschuldigung, doch, da habt ihr euch geirrt. Und in diesen ersten Wochen hätte man dies und jenes tun können und ehrlich gesagt auch tun müssen. Es gibt keine Verständigung, weil die Debatte sehr, sehr, sehr scharf geführt wird. Und dann, das ist im Moment natürlich noch viel wichtiger, ist der Kurs so erratisch, dass er von Tag zu Tag schwankt. Die Pressekonferenzen, wir hatten sie vorhin schon kurz, sind teilweise auf 90 Minuten ausgedehnt. Das ist die Länge, die Trump sonst in seinen Wahlkampfveranstaltungen hat, 90 Minuten, die müssen gefüllt werden und er versteht diese Pressekonferenzen als Auftritt in eigener Sache. Die sind nicht nüchtern, die sind nicht faktenorientiert und weil es wie eine Reality-Show inszeniert wird, die Trump-Show, die Fortsetzung, muss es auch jeden Tag einen neuen Inhalt geben. Und das führt dann wirklich dazu, dass am einen Tag die Krise ein großes, großes Problem ist, am nächsten Tag gar keines mehr, am übernächsten Tag ist es ein Krieg und der Präsident sagt, er sei ein Kriegspräsident. Am Tag danach sagt er, Amerika wird in 3 Wochen wieder öffnen. This country wasn't built to be shut down, das sagt er. Und danach dann wieder, wenn es nur 100.000 Tote gibt, dann waren wir großartig. Das ist ein Zitat vom Sonntag, dass er sagt, da gab es eine Prognose, wenn nichts getan werde, wenn die Krise nicht wirklich schlau angegangen werde, dann könne es in Amerika 1 bis 2 Millionen Tote geben. Und dann, wenn aber zumindest einige Maßnahmen greifen, könnten es auch 100 bis 200.000 Tote sein. Und dann sagte Trump, wenn es nur 100.000 Tote sind, dann haben wir großartig agiert und dann war es ein Erfolg. Das ist wie eine Bombe eingeschlagen in dieser Gesellschaft. Es geht hin und her. Es fallen ganz beiläufig Sätze, die die Teile der Gesellschaft oder Städte erschüttern. Ich glaube, dass das habt ihr mitgekriegt, liebe Rike, wie Trump beim Verlassen des Weißen Hauses mal ebenso fallen ließ, dass er überlege, New York unter Quarantäne zu stellen. Ne? Wir hören mal, wie der schon angesprochene Gouverneur Cuomo darauf reagierte.
So, it's a preposterous idea, frankly. And again, it's totally opposite what the president wants to do, which is work with the states, help the states, get the economy running, and bring some sense of stability. You wouldn't at this point literally fracture the entire nation, because it's not just New York, New Jersey, Connecticut, right? It's Louisiana and New Orleans, and you're going to see these numbers continually going up. So every few days, it's going to be another hot spot. That's where we are. And if you start walling off areas all across the country, it would just be totally bizarre, counterproductive, anti-American, antisocial. It wouldn't even be productive. Look, this virus, you don't know who has it. We've done more testing in New York than any other state. That's why we know better who has it in New York. But once these other areas start to actually have the right tests and the volume of tests, you're going to see that it's all across the country.
Governor, will you call the president tonight and speak with him about this?
Look, if the president was considering this, I guarantee he would have called me. I mean, we talk about relatively trivial matters when it comes to dealing with this situation. This is a civil war kind of this is a civil war kind of discussion.
So you don't believe he really is serious about it?
I don't believe that he could be serious, that any federal administration could be serious about physical lockdowns of states or parts of states across this country. I don't believe it's legal. I think it would be economic chaos. I don't think the American people would stand for it.
Da geht also der Präsident her und sagt, ich weiß noch nicht so genau, vielleicht setzen wir New York 8,6 Millionen Einwohner unter Quarantäne und dann New Jersey und Connecticut noch dazu. Dann sagt der Gouverneur, das ist ein Angriff, das ist eine Kriegserklärung und das ist die Stimmung hier. Ein paar Stunden später kommt dann die Nachricht, nee, das mit der Quarantäne machen wir doch nicht. Dieses Sprunghafte, dieses Hin und Her ist etwas, was eine Gesellschaft, die im Krisenmodus ist, erschüttert ist, Angst hat, ganz schwer ertragen kann. Dann, du hast es schon kurz angesprochen, kommt der Wahlkampf hinzu und eine Konstellation, die ja wirklich in Wahrheit fatal ist, die auch zufällig ist, dass die besonders betroffenen Gebiete, die Großstädte an den Küsten, Regionen sind, die von Demokraten regiert werden. Ja? Wo also New York oder San Francisco, wo die Bürgermeister demokratisch sind und die Gouverneure natürlich auch, weil das demokratisch wählende Bundesstaaten sind. Das sind Städte, wo die Krise besonders eingeschlagen hat, und Trump nutzt das politisch. Er sagt, dass die Bundesstaaten Idaho oder Nebraska im Landesinneren besser geführt würden und dass das kein Zufall sei, dass Covid-19 dort nicht so wüte wie in New York. Das ist eine demagogische Zuspitzung. Es hat natürlich, also dass New York in dieser Situation ist, in der es ist, hat mit der Dichte dieser Stadt zu tun. Es hat mit Tourismus zu tun, mit den riesigen Flughäfen, mit den Leuten, die hierher gereist sind. Es hat nichts damit zu tun, wer der Gouverneur war zum Zeitpunkt, als das begann. Aber die politische Zuspitzung sorgt dafür, dass es unglaublich hitzig ist. Etwas, was man mal nationale Einheit nennen könnte, existiert schlicht nicht. Jetzt habe ich aber endlos geredet. Ne?
Nö, es ging noch. Ich habe dir gerne zugehört. Ich höre dir ja immer gerne zu und habe derweil ein bisschen darüber nachgedacht, wie zynisch es natürlich auch ist, irgendwie zu sagen, naja, wenn wir 100.000 Tote haben, dann haben wir es doch immer noch großartig gemacht. Und natürlich wird diese Zahl auch nicht haltbar sein, wenn es so weitergeht in den USA. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf Chicago, weil es, glaube ich, ein gutes Beispiel ist für eine Stadt, in der es noch kein Drama ist. Also in der es, glaube ich, ungefähr wahrscheinlich wirklich so ein bisschen vergleichbar mit Berlin ist. Alles ist runtergefahren. Die Leute dürfen auch nicht mehr. Die haben einen wahnsinnig schönen, sehr langen Rad- und Joggingweg am Lake entlang. Das ist alles jetzt geschlossen worden, weil als es warm war, sind halt alle Leute da rausgeströmt. Chicago ist auch so sehr, sobald es mal warm ist, weil da ist es oft sehr, sehr kalt und sehr windig, dann gehen die Leute raus und sind halt am Wasser. Und das wurde jetzt alles runtergefahren. Aber diese Stadt hat halt einfach auch eine so krasse Ambivalenz. Es gibt halt das sehr reiche Chicago und es gibt das sehr, sehr arme Chicago, nämlich die West Side, die South Side, dort, wo Leute leben, die keine Chance haben, irgendwas richtig machen zu können, weil die hygienischen Bedingungen sind einfach gar nicht gegeben. Da leben Leute, große Familien auf engstem Raum zusammen, mit einem Badezimmer, mit wenig Zugang zu irgendwelchen Desinfektionsmitteln. Da gibt es auch keinen großen Walmart, wo ich mal eben meinen Einkauf mache, sondern es sind super kleine Eckläden, in denen im Grunde genommen auch Zigaretten einzeln verkauft werden, weil die Armut da so hoch ist und die Versorgung da auch eine ganz andere ist. Und ich weiß überhaupt nicht, wie man diese Menschen schützen will. Und ich glaube nicht, dass Trump das irgendwie mitbedenkt, sondern er denkt halt natürlich nur an seine Wiederwahl und dann ist es ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen egal, was in Vierteln passiert, die ihn eh nicht wählen würden. Und klar, in Kansas ist vielleicht noch alles gut oder alles nicht so schlimm und wenn er sich dann hinstellt in seiner täglichen Trump-Show, wie du sie genannt hast, und dann noch sieht, oh, meine Umfragewerte steigen gerade, dann ist das natürlich für ihn der Erfolg, den er gerade braucht. By the way, alle Präsidenten hatten in Krisenzeiten immer sehr große Umfragesprünge. Also Bush nach 9-11 war, glaube ich, weiß ich nicht, ich will nicht lügen, aber bei fast 90% Approval Rating. Und Trump ist jetzt gerade so bei, ich glaube, die letzten Zahlen waren so 48. Mhm. Und das ist so hoch wie lange nicht. Das heißt, er profitiert immer noch nicht so sehr von der Krise, vielleicht wie Präsidenten vor ihm. Aber in diesem Wahlkampf, der ja gerade gar kein Wahlkampf mehr ist, ist natürlich auch das, was man Bildschirmzeit nennen kann. Also wie präsent bist du in den Medien, ist natürlich ein entscheidender Faktor. Und er kann täglich seine Show aus dem Weißen Haus machen. Und Joe Biden zum Beispiel, der ja der wahrscheinliche Kandidat immer noch ist, sitzt in seinem Keller und macht einen Podcast. Den hat er jetzt gerade ganz neu gestartet. Auch da hören wir mal ganz kurz rein.
But I want you to know that I'm with you, I'm on your side, and we're going to get through this together as a country. And the second reason is I think this podcast could offer some really helpful information. I've seen these kinds of crises before, and I've sat in the Situation Room in the Oval Office, and we've grappled with crises from Ebola outbreak to the Iran nuclear deal to the auto industry rescue. And during that time, I've been able to work with some pretty accomplished experts, women and men who have steered us through epidemics, pandemics, some of the most complex problems that this country could possibly face, and people who provide some advice and logic and information on the coronavirus crisis that we're facing.
Der Podcast heißt Here's the Deal. Wenn man sich das Logo mal anguckt, finde ich, sieht Joe Biden aus wie ein sehr gealterter Junge von der Packung der Kinderriegel hier in Deutschland. Jetzt wirklich, muss ein bisschen lachen, als sehr ich es mir gestern Vergleich, angeguckt ja. habe. Und er versucht sich natürlich in dieser ersten Folge sehr als Macher. Und er hat auch immer noch in Umfragen, wenn man ihn und Trump nebeneinander stellt, hat er immer noch leichte Überhand, aber Joe Biden profitiert gerade überhaupt nicht von dieser Krise. Und es ist natürlich schon auch die Frage, neben den ganzen gesundheitlichen Aspekten, was macht das mit diesem Land und die Spaltung, die du gerade auch schon sehr eindrücklich beschrieben hast, dass es vielfach Kampf ist, dass die Rhetorik sich auch in dieser Corona-Krise sehr zuspitzt. Und was bedeutet das für November? Ich mag überhaupt gar keine Prognose wagen. Möchtest du mal, Klaus?
Immer gerne, auf die Gefahr hin, dass ich mich, wie auch schon oft in der Vergangenheit, natürlich auch hier wieder irren könnte. Im Moment würde ich vermuten, dass Joe Biden der neue Präsident werden wird, aber nicht zu 100%. Das ist jetzt ein, sagen wir mal, 68%-Tipp, ja, mit 32%iger Wahrscheinlichkeit des Irrtums. Also ich glaube, dass wir schlicht noch zu weit weg sind von der Wahl, um jetzige Umfragen auf ein mögliches Wahlergebnis übertragen zu können. Die USA sind sehr stimmungsabhängig, das waren sie zuletzt immer, das waren sie zum Beispiel auch an jenem Super Tuesday, über den wir hier schon gesprochen haben, als plötzlich dann Joe Biden sich in die Favoritenrolle bei den Demokraten schwank. Biden, wenn wir uns erinnern, war 12 Wochen zuvor, November, Dezember vergangenen Jahres, wirklich abgehängt. Und dann kam er wieder, weil sich die Partei plötzlich auf ihn verständigte. Im November, am 3. November wird gewählt, wenn es dabei bleibt. Ich glaube, dass es dabei bleiben wird. Wenn also Ende Oktober, Anfang November die Arbeitslosigkeit fulminant sein wird. Wir hatten hier 3,5% Arbeitslosigkeit. Die Prognosen, was die Auswirkungen der Corona-Krise angeht, liegen bei 30-35% Arbeitslosigkeit, dass das wirklich Ende dieses Jahres möglich oder sogar wahrscheinlich ist. Das kann nur verheerend auf eine Regierung wirken, wenn Menschen betroffen sind, dann gucken, wer ist in Washington der Präsident, unter dem ich arbeitslos geworden bin, und dann wählen. Ja. Ganz wichtiger zweiter Punkt werden die Börsenkurse sein. Trump hat sich damit immer verbunden. Der Dow Jones lag bei knapp 30.000 Punkten, ist auf unter 20.000 gefallen, ist jetzt knapp über 20.000, also bei 22.000, 23.000, steigt also tendenziell leicht wieder. Wo ist er im November? Wir können es schlicht nicht wissen jetzt. Ich glaube, dass die jetzige Zustimmung für Trump schlicht mit Präsenz zu tun hat. Tägliche Pressekonferenzen. Er dringt einfach durch. Er ist das Thema neben dem eigentlichen Virusthema hier. Das schafft er wieder, dieses Thema auf sich zuzuspitzen, sich in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen, alle Kritik an sich als infam abperlen zu lassen. Das gelingt ihm im Moment. Ich glaube, wenn das sich länger hinzieht, wenn sich auch die Wahrnehmung der ersten 4, 5, 6 Wochen durchgesetzt haben wird, dass die Regierung da wirklich eine Chance verpasst hat, dass es keine Tests gab in Amerika. Das ist erwiesen inzwischen. Das wird sich auch durchsetzen hier, weil es schlicht die Wahrheit ist. Das Land hatte die Möglichkeit, auf die Nachrichten aus China zu reagieren und hat es nicht getan, weil die Regierung die Krise kleingeredet hat. Ja? Wenn das wirklich mal flächendeckend wahrgenommen wird oder jedenfalls breiter als heute wahrgenommen wird und wenn Joe Biden wieder in den Wahlkampfmodus kommt, vielleicht sein Haus wieder verlassen kann oder sich vielleicht auch mit so modernen Dingen wie dem Internet wirklich so beschäftigt hat, dass er einen Digitalwahlkampf schlau führt, das macht er noch nicht. Ja? Der Mann ist ein älterer Herr, der, glaube ich, noch ein bisschen darüber staunt, dass es Podcasts gibt. Das wird ihm aber hoffentlich erklärt werden, dass man auch Digitalwahlkampf führen kann, dass es nicht davon abhängig ist, ob man immer nur rausgeht und Menschen in den Arm nimmt. Dann wird es eine gute Gegenkandidatur geben und die Demokraten sollten das dann eigentlich gewinnen können. Aber wie gesagt, was habe ich gerade gesagt? 68%. Ne? Ich glaube, man kann es noch nicht wissen. Normalerweise muss diese Regierung gemessen werden an dem Umgang mit dieser Krise und der war schlicht nicht professionell. Also das Pandemiebüro im Weißen Haus hat Donald Trump abgeschafft. Er hat Personal ausgetauscht, der ist jetzt bei seinem 4. Chief of Staff, also Stabschef. Mitten in einer Krise den Hauptmanager im Weißen Haus auszutauschen, ist taktisch nicht gut. Ja? Das führt dazu, dass es ein handlungsunfähiges Weißes Haus ist. Er bezieht all die Dinge, die passieren, auf sich. Er geht auch in den Pressekonferenzen immer von dem für ihn wesentlichen Punkt aus, wie hoch sind die Einschaltquoten, wie werde ich wahrgenommen, wie sind meine Zustimmungsraten und er leistet sich Fehler. Hast du mitgekriegt, wie er jetzt wieder Frauen angreift, die in ganz unterschiedlichen Rollen sind?
Das verfolge ich leider Gottes schon, seit dieser Mann Präsident ist und es ist natürlich, also ich als Frau, aber jeder muss das einfach furchtbar finden und ich warte immer darauf, dass er sich unter anderem damit sein eigenes Grab schaufelt, aber ich weiß dann immer nicht, ob sowas durchdringt zur breiten Masse oder ob das dann eben doch nur der New York Times Artikel ist.
Ich habe mich schon bei der letzten Wahl 2016 gefragt, warum so viele Wählerinnen Donald Trump gewählt haben und nicht Hillary Clinton. Wir werden sehen, wie es diesmal ausgehen wird. Aber er hat auch jetzt wieder die, wie heißt sie, Mary Barra, ich musste das kurz nachschauen hier, Mary Barra von General Motors persönlich angegriffen. Always a mess with Mary B., schreibt er dann. Noch schlimmer, die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, von der er sagt, we have a big problem with the young Dann weiß er nicht weiter und dann sagt er, a woman governor. Er weiß also nicht mal ihren Namen, ja. We've had a big problem with the young a woman governor. You know who I'm talking about, from Michigan, sagt er zu Sean Hannity. Er kennt also den Namen nicht. Er ist mit der Kollegin Yamiche Alcindor, die wir hier schon angesprochen hatten vor einigen Wochen, PBS-Reporterin, erneut zusammengeraten. Sie hat eine ganz normale, sachliche, kritische, ja, das machen Journalisten, Frage gestellt, wollte etwas erklärt haben von ihm, hat ihn auf ein Zitat angesprochen, ein wirklich dokumentiertes Zitat, einen Satz, den er gesagt hatte. Und dann sagte Trump dies.
Mr. President, you said several times that the United States has ramped up testing, but the United States is still not testing per capita as many people as other countries like South Korea. Why is that, and when do you think that number will be on par with other countries?
Yeah, well,
and
it's very much on par. Look, we have done more tests. I didn't talk about per capita. We have done more tests by far than any country in the world, by far. And you should be saying congratulations instead of asking a really snarky question, because I know exactly what you mean by that.
You've said repeatedly that you think that some of the equipment that governors are requesting, they don't actually need. You said New York might not need 30,000. You said it on Sean Hannity's Fox News. You said
why don't you act in a little more positive? It's always trying to
my
get
question
you.
To you
get
is,
you get you. And you know what? That's why nobody trusts the media anymore. That's
my question is, how is that going to impact?
Excuse me, you didn't hear me. That's why you used to work for the Times and now you work for somebody else. Look, let me tell you something. Be nice. Don't be threatening.
Wenn ein Mann oder wenn ein Politiker wie Trump so daherkommt, sei nett, don't be threatening, also sei nicht bedrohlich, eigentlich kann man damit 2020 keine Wahl mehr gewinnen. Ich bin gespannt.
Ja, ich muss dir da leider so ein bisschen widersprechen. Ich bin da ein bisschen pessimistischer. Ich war vor 4 Jahren auf sehr vielen Wahlkampfveranstaltungen von Trump. Ich habe da explizit mit sehr vielen Frauen gesprochen, weil ich immer dachte, das könnt ihr doch nicht ernst meinen, dass ihr diesem Mann folgt. Und sie haben es halt trotzdem gemacht, weil sie dann so schulterzuckend gesagt hat, ja, mein Gott, er ist jetzt nicht der größte Frauenfreund, aber alles andere ist doch great. Also diese Verheißung mit Make America Great Again, den haben halt eben auch nicht nur Männer geglaubt. Und meine Befürchtung ist, dass auch das, ich finde das skandalös, ich rege mich jeden Tag darüber auf. Also nicht nur über Trump, es gibt ja leider auch viele, viele, viele andere Männer, die irgendwie nicht im Jahr 2020 leben. Ich glaube nur nicht, dass das wahlentscheidend sein wird. Ich glaube, dass tatsächlich wahlentscheidend sein wird, ob diese Krise, in der Amerika jetzt ist, dazu führt, dass der durchschnittliche Amerikaner seine Idee und diesen Mythos vom amerikanischen Traum irgendwie mal aufgibt bzw. revidiert. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, weil Politik wird ja immer als eher was Negatives wahrgenommen, Eingriff vom Staat auch, die maximale persönliche Freiheit ist ein extrem hohes Gut in den USA. Auch dieser Glaube, es eben einfach schaffen zu können, das ist so in der DNA dieses Landes verschrien. Ich glaube aber, dass gerade diese Situation aufzeigt, wie wenig das eigentlich gilt. Denn es gibt schon es gibt sehr viele Zahlen, die weit vor dieser Krise sind, wie sehr Amerikaner, und da fast 8 von 10 Bürgern leben in Amerika from paycheck to paycheck, also von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Es gibt kaum Leute, die wirkliche Rücklagen haben, die Sicherheiten haben. Und in dieser Krise, glaube ich, wird sich das zeigen, weil dann ist nicht einfach nur das Geld nicht da, um vielleicht das kaputte Auto zu reparieren, sondern dann ist das Geld nicht da, um das eigene Leben zu retten. Und ich glaube, wenn sich da gedanklich was verändert, dann haben wir auch eine Chance zu sehen, dass eben Trump nicht durchkommt mit dem, was er versucht, sich da als Krisenpräsident hinzustellen. Aber die Frage ist halt, inwieweit dieses Land sich da auch gedanklich verabschiedet von so einem Modell, in dem man halt so wahnsinnig lange gelebt hat. Ein kurzer Rückblick noch, es gab ja 2005 den Hurricane Katrina, das haben viele von uns schon wieder vergessen, das war aber für die USA auch ein ganz furchtbarer Moment. New Orleans ist im Grunde genommen untergegangen in diesem Hurricane. Und dann haben eben die Medien danach immer geschrieben, dass sich da gezeigt hätte, da hätte sich ein dritte Weltland offenbart nach diesem Hurricane Katrina. Und dann hat Danny Glover, der Schauspieler, bei einem Benefizkonzert gesagt, Das hat sich da nicht etabliert, dieses dritte Weltland durch Katrina, sondern Katrina hat im Grunde genommen offengelegt, was es ist, nämlich ein dritte Weltland. Es leben fast 40 Millionen Amerikaner in Armut, die vom amerikanischen Traum rein gar nichts haben. Und solche Katastrophen zeigen einfach nur, was für eine krasse soziale Ungleichheit immer noch in Amerika herrscht. Und 2005 hat das halt eine Region betroffen. Und jetzt wird diese Krise aber auch irgendwann noch den Mittleren Westen und auch die Staaten erfassen, die momentan noch nicht so betroffen sind. Und ich glaube, wenn sich darüber, so schmerzhaft das ist, etwas in der Denke verändert, dann verändert sich vielleicht auch was im Wahlverhalten. Weil ich glaube, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, nicht daran, dass Donald Trumps Frauenverhalten das entscheidende Wahlkriterium für viele Amerikaner ist, so bitter es ist.
Ich nehme an, dass wir gleich zum Ende kommen wollen, aber noch ganz kurz, weil du da einen wirklich interessanten Punkt angesprochen hast. Diese Krisen legen Dinge offen, die in der Gesellschaft da sind. Und ich glaube, dass auch diese Krise jetzt ein, zwei Dinge so richtig unters Brennglas geschoben hat. Ja, wir sehen jetzt, dass die Ablehnung von Expertise durch die Republikanische Partei wirklich verheerende Folgen hat, weil sie Menschenleben kostet. Also eine Partei, die ja auch bei der Klimapolitik Wissenschaftler wirklich verdammt, die Daten nicht glaubt, die Wahrheiten nicht glaubt, die Beweise nicht ernst nimmt, weil sie Wissenschaftler zum Deep State, also irgendwie verfilzten Staat, erklärt. Die schafft es auch jetzt nicht, aus Tatsachen Strategien abzuleiten. Das ist eine amerikanische Krankheit und die Republikanische Partei ist mächtig. Das ist die Partei, die die Mehrheit im Senat hat und die den Präsidenten stellt. Das hat logischerweise Auswirkungen auf diese Gesellschaft. Und dann sagt der Präsident, dass er New York Atemschutzmasken geschickt habe und die seien in New York verloren gegangen. Das hat er wirklich gesagt. Und Cuomo sagt, Entschuldigung, das stimmt einfach nicht. Ja, weder haben wir Atemschutzmasken verloren, noch sind sie aus Washington geschickt worden. Und über solche Dinge wird dann hier gestritten. Ein weiterer Punkt, der richtig offengelegt wird, ist die Ablehnung von Politik als solcher. Also, dass die amerikanische Gesellschaft so viel mehr als europäische Gesellschaften Einfluss durch Politiker rundweg ablehnt, schadet natürlich, wenn man eine solche Krise bewältigen will. Das haben die Republikaner ganz massiv herbeigeführt. Verdammung von Politikern führt dazu, dass dann Kandidaten wie Trump gewählt werden, weil sie sagen, ich bin ja gar kein Politiker. Ich bin einer, der das System zerschlagen will. Ich gehöre gar nicht dazu. Das stimmt ja tatsächlich. Und bitte um eure Stimme, weil ich da alles kaputt schlagen will. So kann man aber keine Krise wie die Corona-Krise bewältigen. Da braucht es Einfluss aus der Regierung in Washington, da braucht es zentrale Steuerung. Wenn ich das vorher alles kaputtgeschlagen habe und Wahlkampf damit bestritten habe, dass das gesamte System korrupt ist, wie sollen mir dann jetzt die Wählerinnen und Wähler glauben, wenn sie mich brauchen? Trump schafft es übrigens selbst jetzt noch, nach 3 Jahren im Amt, so zu tun, als habe er nichts zu tun mit irgendwelchen Entscheidungen, die in Washington fallen, ne? Obwohl er der Präsident ist. Ich wollte dich noch fragen, woher deine Begeisterung für Chicago eigentlich rührt.
Ich war da sehr, sehr oft und habe sehr viel recherchiert zu einem nicht besonders erfreulichen Thema, nämlich Waffengewalt. Das heißt, ich habe mich in all diesen Gegenden bewegt, die eben sehr ärmlich sind, die sehr viel Ganggewalt sehen. Also alle diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Deswegen weiß ich, war sehr viel bei Menschen dort zu Hause und kann mir deswegen gerade nur vorstellen, wie es da aussieht. Und obwohl ich im Grunde das Schlimmste von Chicago gesehen habe, liebe ich diese Stadt sehr, sehr, sehr und ist es, finde ich, eine der tollsten Städte in den USA. Und ich würde mir so wünschen, dass ich sie in diesem Jahr nochmal sehe, aber ich bin da sehr skeptisch, ob wir uns überhaupt nochmal persönlich sehen, Klaus, in diesem Jahr, was ja eigentlich auch erklärtes Ziel dieses Podcasts ist, dass wir irgendwann gemeinsam die Roadshow machen, aber ich würde es mir sehr wünschen, dass wir alle eines Besseren zum Ende des Jahres, so kurz vor der Wahl, vielleicht schaffen wir es. Aber lass uns noch einmal ganz kurz abschließen, dieses Thema, weil mich interessiert schon noch deine Meinung. Glaubst du, dass die Menschen in den USA, wo diese Krise jetzt einfach auch so eben alles das offenlegt, was wir gerade besprochen haben, diese mangelnde Strategie, den mangelnden zentralen Einfluss, im Grunde das Nichtvorhandensein eines Sozialstaates, glaubst du, dass sich daran wirklich substanziell etwas ändern kann? Oder glaubst du, dass es, wie halt so oft der Mensch neigt zum Verdrängen, wenn es dann überstanden ist, dass man dann doch zu seinen alten Mustern zurückkehrt. Die gleiche Frage stellt sich ja auch für jeden von uns im Grunde genommen.
Oh, das ist die Frage aller Fragen für die Zeit nach der Corona-Krise und ich halte beides für möglich. Ich halte für möglich, dass die Republikaner das schaffen, an der Macht zu bleiben, dass sie die Mehrheit im Senat verteidigen, dass Donald Trump wiedergewählt wird, weil Biden jetzt auch nicht der stärkste aller Gegenkandidaten ist, ne? Über den haben wir schon mehrfach gesprochen hier, und weil Trump so präsent ist, dass er sich irgendwie im Amt halten kann, nicht überragend und nicht überzeugend, aber dann eben doch. Und dann wird sich gesellschaftlich natürlich nicht viel verändern, dann wird es eher hitziger werden und er wird sich bestätigt fühlen und gewiss dann nicht demütiger regieren. Ich halte aber eben auch für möglich, dass das Gegenteil eintritt, weil die Gesellschaft hier zu diesen ja schon oft angesprochenen Pendelbewegungen neigt. Nach Bush kam Obama, nach Obama kam Trump. Ich halte es also für denkbar, dass jetzt Trump abgewählt wird und dann Biden, wenn er mutig ist, Sozialreformen anstößt, sich um Krankenversicherung, das Gesundheitssystem also wirklich kümmern wird, weil dann hoffentlich Bernie Sanders ihn dazu verpflichtet haben wird, das musst du tun, sonst kriegst du meine Unterstützung nicht. Das wird ja eine taktische Überlegung bei den Demokraten sein. Und dass dann wirklich Dinge in Richtung einer etwas solidarischer funktionierenden Gesellschaft angestoßen werden. Das ist aber offen, schwer zu sagen. Die Verdrängung wird sicherlich auch einsetzen. Es wird Menschen geben, die sagen, wir müssen jetzt Konsequenzen für die Klimapolitik ableiten aus Corona. Auch hier in Amerika wird es die geben, weil wir ja gesehen haben, wie fragil Gesellschaften und Städte sind. Es wird Menschen geben, die das Gegenteil sagen. Jetzt lasst uns erstmal wieder in Gang kommen und erstmal wieder den Konsum ankurbeln. Und dann können wir irgendwann wieder über Klima reden. Auch die Position wird ja jetzt schon vertreten.
Es ist so schön, wie wir schon beide davon ausgehen, dass Joe Biden auf jeden Fall der Gegenkandidat von Donald Trump wird. Wir sind unserer Zeit voraus, aber nur formal müssen wir sagen, noch ist Bernie Sanders nicht ausgestiegen aus diesem Vorwahlkampf, der aber im Grunde genommen gerade zum Erliegen gekommen ist ja auch. Und das, was ich, glaube ich, abschließend sagen kann zu dieser Frage nach der Perspektive in Amerika, ich gebe dir total recht, das Pendel kann in beide Richtungen ausschlagen, wie es in Amerika schon so oft ausgeschlagen ist. Das, was mich aber dann irgendwie immer wieder beruhigt, wenn ich über dieses Land nachdenke, was ich so sehr schätze und das gerade in so einer riesigen Krise ist, ist dieser unbedingte Wille zur Hoffnung, den ich so krass mit diesen Menschen verbinde und dass egal in welcher Situation man ist, ich kaum jemals jemanden getroffen habe, der hoffnungslos war, egal wie arm er war, egal in was für einer verfahrenen Situation er war, die Hoffnung, was aus seinem Leben machen zu können, die ist, finde ich, so immanent in diesem Land. Und ich glaube, das wird natürlich die Amerikaner dann auch nach dieser Krise wieder nach vorne treiben, in welche Richtung auch immer.
Wobei das wirklich nachgelassen hat, auch statistisch erwiesenermaßen nachgelassen hat. Der American Dream ist blasser, als er in der Vergangenheit war. Gehälter sind jetzt über Jahrzehnte, was das Realeinkommen angeht, bei ganz vielen Menschen in den USA nicht gestiegen. Und der Glaube daran, dass es den eigenen Kindern besser geht als einem selbst, ist viel weniger ausgeprägt, als das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Also die Gesellschaft ist nicht so optimistisch, jahrzehntelang war.
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube nur ich finde, das ist so ein großer Unterschied zwischen dieser deutschen Mentalität, dass man das, auch wenn man jetzt nicht irgendwie euphorisch, illusorisch ist, was seine eigene Zukunft angeht und natürlich gerade die weiße Mittelschicht das nicht mehr ist, wie du gerade schon richtig beschrieben hast, ist trotzdem, das ist so eine, ich finde, es ist so eine Charaktereigenschaft, die mir immer wieder begegnet ist und zwar durch alle Gesellschaftsschichten, durch jedes Alter hindurch, diese dann doch noch irgendwo die Hoffnung herzunehmen. Und manchmal habe ich das Gefühl, Deutschland ist da manchmal eher so ein bisschen pessimistischer, aber dann vielleicht auch einfach
zweifellos, ja.
Vielleicht dann auch einfach strukturierter, dann sich erstmal wieder an die Regeln zu halten und danach dann irgendwie weiterzugehen. Es sind halt einfach zwei unterschiedliche Wege. Im besten Falle führen sie zum gleichen Ziel, nämlich dass es uns allen bald wieder sehr, sehr gut geht und wir nicht darüber nachdenken müssen, wie wir unsere Abendgestaltung machen können oder eben nicht.
Und jetzt, liebe Rike, überraschen wir einander wieder gegenseitig. Wir kommen zu unserer wunderbaren Schlussrubrik Get Out.
Get Out.
Ja, der große Überraschungsmoment. In der letzten Folge hast du mir ja eine Frage gestellt und zwar nach meinen Lieblings-US-Autoren und mir sind natürlich danach ungefähr noch 15 amerikanische Autoren eingefallen, die ich unbedingt hätte nennen sollen. Das ist natürlich immer der Vorführeffekt und ich habe mich da irgendwie so zu 3 Büchern hingestammelt in unserer Aufnahme und wir kennen uns jetzt ja noch nicht so gut, lernen uns aber mit jeder Folge besser kennen. Was ich aber weiß, ist, dass du gerne segelst, was ja in dieser Saison sehr wahrscheinlich auch ausfallen wird. Deswegen stelle ich dir jetzt in diesem Get Out mal eine Frage, wie hältst du dich denn gerade fit? Also so Liegestütze und Hanteltraining vor dem ersten Kaffee?
Ich habe mir Hanteln per Amazon bestellt, die aber nicht gekommen sind bisher, weil ich weiß nicht, inzwischen glaube ich in 6 Amazon-Lagern Covid-19-Fälle entdeckt wurden, verlangsamt sich sogar die Auslieferung durch Amazon, was ja das Letzte ist, was in dieser Gesellschaft noch halbwegs funktionieren müsste. Ich mache Yoga und ich mache im Moment Heim-Yoga. Ich habe im letzten Jahr in New Hampshire, da habe ich 2019 verbracht mit meiner Familie, tatsächlich angefangen mit Yoga und war ganz beglückt davon. Ich habe Yoga ungefähr 40 Jahre lang für natürlich unmännlich gehalten und dann aber ganz darüber gestaunt, wie gesund das ist und wie gut das tut. Und das mache ich tatsächlich jetzt hier zu Hause. Es gibt diverse Yoga-Programme, die man oder Kurse, die man online finden kann, Live-Schaltungen oder YouTube-Sachen. Und das ist das, womit ich mich fit halte im Moment. Und nicht nur fit, sondern auch wirklich optimistisch halte. Es hat ja auch mit Geisteshaltung zu tun, mit Entspannung, mit Konzentration und da ich fühle mich hier ein bisschen klaustrophobisch eingeengt und Yoga tut gut. Was machst du denn?
Ich mache auch tatsächlich Yoga, das auch schon immer und normalerweise gehe ich aber schwimmen und das auch sehr, sehr regelmäßig. Ich fürchte sehr um die Prinzenbad-Saison hier in Kreuzberg, also mache ich jetzt das, was ich nämlich eigentlich gar nicht leiden kann. Ich gehe nämlich so wie alle Welt laufen und das war auch mein Get-Out-Moment in diesen vergangenen Tagen, denn mein Kollege Christian Spiller, der hat für Zeit Online übers Laufen geschrieben und die Kollegen haben einen ganzen Schwerpunkt zum Laufen jetzt an den Start gebracht, kann man auch nachlesen unter www.zeit.de/thema/laufen. Und dieser Auftakttext, da schreibt der Kollege, wer jetzt anfängt, der kann sich selbst beim Besserwerden zuschauen. Wie es leichter wird, man länger durchhält, schneller wird. Wie rasch sich Erfolge einstellen, wie geschwind die Stimmung steigt. Und ich habe das gelesen und dachte, toll Christian, ich warte immer noch auf diesen berühmten Endorphinausschüttungsmoment und ich würde auch meine Verbesserung hier am Kanal auf der Laufstrecke jederzeit gern eintauschen gegen neue Bahnrekorde im Wasser, aber ich muss, glaube ich, erstmal weiter versuchen, meine Laufstrecke zu verbessern. Und solange ich jetzt laufen muss, habe ich nämlich den Kollegen jetzt im Ohr und dann noch hier für alle meinen Top-Song gerade fürs Laufen noch ganz kurz angespielt. Never had a broken heart, never seen it fall apart. Haven't got a broken dream, not that into crazy scene. Don't know where I get the strength, and I go out of my head. I'm not even out of breath, I could go forever, yeah. Das war Rosin Murphy und dieses Stück geht gute 8 Minuten. Das ist also auf jeden Fall für alle, die jetzt anfangen, ein guter Auftakt zum Laufen. So, das war mein Halb-Corona-Get-Out-Moment. Klaus, was hast du mitgebracht?
Ich habe dir Wörter mitgebracht und du musst jetzt auswählen.
Du testest mich immer.
Ja, aber anders heute. Die Daily Show, die den Namen kennen, glaube ich, viele in Deutschland auch, von Jon Stewart gegründet wurde. Das ist eine Comedy-Show. Hat Donald Trump sehr genau zugeschaut. Donald Trump hat vor einigen Monaten gesagt, er habe the best words. Also ich Donald Trump, bin ja sowieso ein Stable Genius, wie er auch von sich gesagt hat. Und ich habe die besten Wörter. Die Daily Show hat jetzt angefangen, weil hier in Amerika ja die Sportsaison beendet ist und im März March Madness ausfiel, die Meisterschaft des College Basketballs. Dann haben sie einen Wettbewerb gemacht, The Best Best Word, Trumps Wörter, ich sage schon Wörter, amerikanisch, und ich habe jetzt ein paar rausgeschrieben, in weit muss man sie sich aufschreiben. Ein Wort heißt Infantroopen, ich habe keine Ahnung, was Trump damit meint. Ein weiteres Wort heißt Slock Rocket, eines heißt Anonymous. Eines sind Oranges, man denkt jetzt an Orangen, er meinte wahrscheinlich aber Origins. Eines ist United Shaysh, S-H-A-Y-S-H, so schreibt es The Daily Show. Hast du da ein Lieblingswort?
Ich glaube tatsächlich Oranges, was eigentlich Origins sein soll, was aber auch einfach so wahnsinnig schön mit seiner Hautfarbenstruktur übereinstimmen könnte.
Ich empfehle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, sich den Film über YouTube einmal anzuschauen, The Daily Show. Wir hören aber einmal rein, Trump's Best Best Words.
No words, I have the best words. I went to an Ivy League college. I know a lot of words. I have like this incredible vocabulary. I guarantee I have a vocabulary better than all of them. Believe it or not, I watch my words very carefully. There are those that think I'm a very stable genius.
Yeah. Yeah. There you go. Trump may be bad at disease control, immigration, domestic policy, and literally everything else, but when it comes to words, he truly is the best. So for March, just for March, we're hosting a tournament to pick his best, best word. Because let me tell you, he's got a lot of them.
In 1870, President Ulysses S. Grant, President Franklin Delano Roosevelt, he was awarded the Bronze Star and the Combat Infantryman Badge, heart, lung, and liver transplants. You're going to see some statistics coming out by an anonymous, really an anonymous. You know, we just had another stock rocket. You saw that, right? The stock market. I hope they now go and take a look at the oranges of the investigation, the beginnings. Expectations in the House for the midterm and midterm year. And God bless the United States. Thank you very much.
Yeah. I don't know about you guys, but I've never heard better words. That clip makes me proud to live in the United States.
Ein sehr schönes Get Out wieder von dir, Klaus. Ich werde natürlich jetzt gleich, wenn wir die Aufnahme beendet haben, sofort mir alles angucken von der Daily Show.
Das ist die
ja auch. Ja, ich habe eh schon einiges gesehen. Es ist so schön, wie sie jetzt eben auch von zu Hause aus es irgendwie produzieren und sehr gelungen. Und das war es aber erstmal für den Moment schon wieder bei OK America. Und Sie hören uns, wenn Sie mögen, alle zwei Wochen, immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen üblichen Podcast-Kanälen. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal.
Die nächste Folge gibt's am 16. April und wenn Sie uns schreiben mögen, Sie erreichen uns unter okamerica@zeit.de. Bis dahin.
OK America ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de.